Ihr Mann im Großen und Ganzen. Wird respektiert, er wird sogar geliebt. Und je älter er geworden ist, desto weiter hat er sich entrückt. Aber es gibt so Erzählungen von Leuten, die sagen, ich war bei ihm. Ich habe eine Audienz gekriegt. Ich habe mit ihm geredet. Und dann saß ich bei ihm und er hat mich gefragt, was gibt es? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Mein Herz ist manchmal so schwer. Und der König sagt zu mir, das geht mir auch so. Und dann sitzen wir eine Weile und dann gehe ich wieder und es geht mir besser. Solche Geschichten werden über ihn erzählt. Hochgeehrt, respektiert, verehrt, geliebt. Gibt es gar nichts Negatives über Lear zu berichten? Das gibt es schon. Aber dieses Negative ist eigentlich ein Kollateralschaden des Positiven. Was meine ich damit? Ich meine, der Lear hat viel Gefühl. Das ist das Positive. Und der Lear hat zu viel Gefühl, das ist das Negative. Was heißt das wieder? Wenn der Lear sich mit einer Person auseinandersetzt, dann hat diese Person das Gefühl, er ist nur für mich da. Und wenn diese Person das Gefühl hat, er liebt mich, dann denkt er sich, er liebt nur mich. Wenn diese Person allerdings das Gefühl hat, er hasst mich, dann hat sie auch das Gefühl, er hasst nur mich. Denn der Lear, der kennt keine lauwarmen Gefühle, nur entweder Eiseskälte oder Gluthitze. So ist das mit dem Lear. Als er ein junger Mann war und zum König gekrönt worden ist, da hat er sich vorgenommen, sehr zu Herzen genommen, dass er ein guter König wird. Und er hat sich überlegt, was ist das? Ein guter König ist einer, der die Welt so einrichten kann, dass sie für die Menschen gut ist. Und was kann da im Wege stehen? Und er kam zur Auffassung, im Wege kann da eigentlich der König nur sich selber stehen. Und das heißt, er muss so etwas wie Selbsterkenntnis betreiben. Und das hat er getan und er hat auch herausgefunden, also unter Selbsterkenntnis hat er verstanden, man muss seine schwächste Stelle finden. Und er hat herausgefunden, was seine schwächste Stelle ist, nämlich der Jähzorn, der so unglaublich plötzlich in so einer Welle, die gegen die er gar nicht ankam, in sein Herz hineindringt. Und er weiß auch selber, dass er auch mit dem besten Willen dagegen nicht ankommt, wenn es soweit ist. Und um da gewisse Absicherungen zu treffen, da hat er sich drei Ratgeber an den Hof geholt, die ihn beraten und die ihm zur Seite stehen. Das ist einmal Kent, dann ist es der Narr, und dann ist es Graf Gloucester. Kent ist das denkbare Gegenteil von Lear. Er ist ein rational denkender, jede Situation kühl analysierender Geist. Und meistens, wenn er merkt, er schon sehr früh, noch bevor es der Lear selber merkt, dass nun diese Welle, die sich jetzt sonst anrollt, und dann gelingt es ihm in den meisten Fällen, da bremsend einzuwirken, indem er einfach sagt, mein König, betrachten wir die Situation da mal von einer anderen Seite. Und meistens gelingt es ihm, da diese Welle des Jähzorns aufzufangen. Der Narr ist so etwas wie Kontrolle in Permanenz. Der ist der Einzige, der über ihn spotten darf, der sich lustig machen darf über ihn und dadurch die Situation schon entschärft, bevor sie überhaupt so weit kommt. Er sorgt dafür, dass das Herz nicht allzu heiß wird, nicht allzu kalt wird. Interessant ist, warum Lear sich ausgerechnet Graf Gloucester geholt hat als seinen Ratgeber. Dieser Gloucester, der ist ja ganz ähnlich wie er. Der ist ja fast wie ein Klon von Lear. Auch er ausgeliefert seinen Gefühlen, vor allen Dingen, wenn der Zorn in ihm hochbraust. Er ist fast wie das Spiegelbild, fast wie die Karikatur des Königs. Und das ist der Grund, warum er ihn ausgesucht hat. Denn er sieht in sich, im Gloucester, im Gesicht des Gloster sieht er sich selbst gespiegelt, und zwar zu Karikatur verzerrt. Und das ist oft bitter, meistens ist aber witzig. Und der Witz, das Komische mildert eine Situation ab. Und diese drei, die haben immer dafür gesorgt, dass der Lear sich selber beim Regieren nicht im Wege steht. Und nun ist er ein alter, sehr alter Mann geworden und er ist müde des Geschäftes, des Regierens und er ist auch voll Sorge, dass er in Zukunft nicht mehr so klug regieren kann wie in der Vergangenheit. Das Alte geht, das Junge kommt und er weiß auch, wer kommen soll, nämlich seine drei Töchter, die er erzogen hat daraufhin. Gonorill, Regan und Cordelia. Und nachdem er ein Leben lang, wie er jedenfalls meinte, sich selbst hintangestellt hat, seine Gefühle kontrolliert hat, denkt er sich, die Zeremonie der Reichsübergabe, die soll mein Herz wärmen. Das soll, weil ich derjenige sein, der getröstet, der geliebt und der umschwärmt ist. Und er hat es sich so vorgestellt. Vor dem ganzen Hofstaat sollen die drei Töchter ihm sagen, wie sehr sie ihn lieben. Eigenartig, es ist kindlich, man könnte sogar sagen kindisch, aber er will das. Er will diesen Abgang haben. Und er holt seine drei Töchter. Er weiß, Liebe ist eine ungerechte Sache. Er weiß und jeder weiß es, dass er am liebsten von seinen dreien, die jüngste, Cordelia hat. Das hat er nie verbergen können und er hat auch deswegen ein schlechtes Gewissen. Diese ganze Zeremonie dient auch irgendwie dazu, dieses schlechte Gewissen ein bisschen zu beruhigen und zu rechtfertigen. Denn was denkt er sich? Er denkt sich, die beiden anderen, Gonorill und Regan, die werden kommen, werden auf ihre Art und Weise mehr oder weniger auswendig gelernt, mehr oder weniger inszeniert, ein bisschen hölzern, ihm sagen, wie sehr sie ihn lieben. Und dann wird Cordelia kommen und sie wird aus reinem Herzen, aus dem puren Gefühl heraus, so wie er, sie ist wie ich, denkt er sich, wird sie sagen, wie sehr sie ihren Vater liebt. Und alle werden sehen, das ist die wahre Liebe und alle werden verstehen, dass er sie immer bevorzugt hat. Aber er wird dann zeigen, dass er ein gerechter König ist, denn er wird seiner Cordelia, die sicher mit den schönsten Worten ihre Liebe ihm sagen kann, wird er kein Buchenwäldchen mehr, keinen kleinen Weiher, keinen Quadratmeter mehr geben, sondern er wird das Reich gerecht unter diesen dreien aufteilen. Gut. Er sagt als erstes, Gonorill, tritt vor, meine Tochter, sag mir, wie sehr du mich liebst. Was für Worte hast du gefunden? Gonorill tritt vor, sagt, ich habe eigentlich keine Worte gefunden. Worte, was ist ein Wort? Ein Wort ist etwas, das muss dann mindestens schon mehrere Male verwendet worden sein. Ich müsste ein neues Wort erfinden. Aber ein Wort, das schon öfter verwendet wird, das wird meine große Liebe zu dir niemals beschreiben können. Ich habe eigentlich keine Worte für meine Liebe, so sehr liebe ich dich. Ja. Etwas anderes hat er nicht erwartet, ein bisschen hölzern im Vortrag. Aber wacker und gut getan. Regan tritt vor, sagte meine Tochter, sag mir, wie sehr du mich liebst. Und sie sagt, ach, dass ich jetzt als Zweite komme, das nimmt mir schon die Hälfte meiner Worte aus dem Mund, weil auch ich weiß keine Worte dafür. Ich kann nicht sagen, wie sehr ich dich liebe, weil Worte sind so abgebraucht und ich kann es nicht sagen, ich liebe dich mehr, als ich Worte habe. Aber einen Zusatz zu meiner Schwester weiß ich noch. Ich werde niemals einen anderen Menschen, und sei es mein Mann und sei es Kinder, wenn ich sie eines Tages habe, so lieben wie dich. Regan ist verheiratet mit dem Herzog von Alba, Gonorill mit dem Herzog von Cornwall. Und nun, warum das eigentlich alles stattfindet, sagt der Cordelia, komm. Cordelia, sag deinem Vater, wie sehr du ihn liebst. Und tatsächlich ist Cordelia dem Vater, dem Lear, sehr ähnlich. Und vielleicht hätte sie als Einzige das Recht, von Liebe zu sprechen, ihrem Vater gegenüber. Aber sie ist angewidert durch Falschheit. Sie ist zutiefst angewidert von diesem Theater, das vor allen Dingen ihre Schwestern aufgezogen hat. Und sie schweigt. Sie möchte sich nicht in diese Reihe dieser schamlosen Schmeicheleien einreihen. Lear sagt Cordelia, ich warte auf Antwort. Er lächelt. Er denkt sich, jetzt bricht es aus ihr heraus. Ihr Herz braucht Zeit, um die richtigen Worte zu finden. Cordelia, sag mir, wie sehr liebst du mich? Und sie, den Blick gesenkt, tonloser Stimme sagt, ich liebe dich, wie es meine Pflicht als Tochter ist. Da erlischt das Lächeln. Mehr nicht. Nicht mehr, sagt sie, und nicht weniger. Und da braust diese Welle an, vor der der König ein Leben lang Angst gehabt hat. Diese Welle des nicht bezähmbaren Jähzorns. Wo sind die Sicherheitsventile? Alle versagen. An diesem letzten Tag, da hat der Kent sich gedacht, ach, da muss ich doch nicht auf der Lauer liegen. Was wäre das für ein Verhalten, wenn ich hier nur wie ein Fleckenputzer da sitze und schaue, nur dass nichts Falsches gesagt wird. Ähnlich hat wahrscheinlich Gloster gedacht, der letzte Auftritt des Königs. Und dann sind wir von unserer Aufgabe enthoben und der Narr hat sich wahrscheinlich das Gleiche gedacht. Und da donnert diese Welle des Jähzorns in Lear an und er sagt, aus nichts wird nichts. Wenn nicht mehr da ist, dann werde ich das Reich nicht in drei Teile teilen, dann werde ich das Reich in zwei Teile teilen und in einem ausholen, wendet er sich an den Herzog von Burgund, der da steht. Zwei Freier stehen da neben Cordelia, der Herzog von Burgund, der mit heftigen Worten immer sein Interesse und seine Liebe ihr gegenüber verkündigt hat, und daneben der Herzog von Frankreich. Und er sagt zum Herzog von Burgund, du kannst sie haben, nimm sie mit, wie sie ist, aber nicht einen Fußbreit bekommst du Land, gar nichts bekommst du dafür. Nimm sie, wie sie ist, wenn du sie noch haben willst. Und der Herzog von Burgund, der ja doch schon mit einer ordentlichen Mitgift gerechnet hat, sagt, ja, also ich finde auch irgendwie das Verhalten von ihr ganz anders jetzt. Ich meine, wenn ich das jetzt so wirklich überlege, auf Deutsch gesagt, er will sie nicht mehr. Dann sagt er zum Herzog von Frankreich, dann nimm sie du. Sie wird nicht einen Fußbreit bekommen, keine Mitgift wird sie bekommen. Aber der ist ein anderes Kaliber. Er sagt, ihr Herz ist ohne Lüge. Das ist die schönste Mitgift. Mehr habe ich mir nie erwartet. Dann nimm sie, brüllt der Löwe, aus meinen Augen mit ihr, ich will sie nicht mehr sehen. Kent kommt langsam, seine Vernunft fährt langsam hoch und sagt, alter Mann, was machst du hier eigentlich? Kannst du nicht mehr zwischen falscher Liebe und falschen Worten und wahrer Liebe unterscheiden? Und sagt, wer, sagt der Lear, wer spricht da für sie? Wer stellt sich auf seine Seite? Wer macht sich zu ihrem Anwalt? Der soll ebenfalls verschwinden, raus aus meinem Reich. Wer die beiden auch nur zu Gesicht bekommt, der kann sie erschlagen, ohne etwas befürchten zu müssen. Und diese ganze Jähzorn über Jahre aufgehalten, der bricht aus ihm heraus, diese Enttäuschung. Diese unglaubliche Enttäuschung. Und Cordelia geht zusammen mit dem Herzog von Frankreich. Bevor sie geht, sagt sie zu Kent, pass auf ihn auf. Bleib bei ihm. Such seine Nähe. Melde mir, was mit ihm ist. Und sie weiß, wovor er sich zu fürchten hat, nämlich eben vor den schmeichelnden Schwestern Gonorill und Regen. Das Reich wird in zwei Teile geteilt. Ein Teil bekommt Regen, ein Teil bekommt Gonorill. Ein halbes Jahr ist Lear bei Regen, ein halbes Jahr bei Gonorill. So will er es. Und so geschieht es. was ist mit Gloster? Er ist gar nicht dazugekommen, vor Entsetzen überhaupt einen klaren Gedanken zu fassen, geschweige denn zu sprechen. Er geht nach Hause, er ist verwirrt während des ganzen Weges, schüttelt er den Kopf, denkt sich, was ist da passiert? Was ist geschehen? Gloster hat zwei Söhne, Edgar und Edmund. Edgar ist ein legitimer Sohn. Edmund ist der Spross eines Seitensprungs. Also man würde ihn einen Bastard nennen. Aber ich habe schon gesagt, die Liebe ist ungerecht. Die ist sehr ungerecht und sie lässt sich nicht zur Gerechtigkeit zwingen. Und der Bastard, der Edmund, ist dem Gloster lieber. Und er schämt sich auch ein bisschen dafür. Aber es ist eben so. Als er nach Hause kommt, will er gleich mit seinen Söhnen sprechen. Er möchte ihnen in die Augen sehen und möchte darin sehen, dass die Welt doch anders ist, dass diese beiden nicht so sind wie diese Cordelia, die es nicht über sich bringt, vor dem ganzen Hofstaat ihrem Vater zu sagen, wie sehr sie ihn liebt, weil sie ihn wahrscheinlich eben nicht liebt. Was für eine Welt ist das, denkt er sich. Und Edgar ist nicht da. Er ist ausgegangen. Er betritt das Zimmer von Edmund und in dem Augenblick, wo der Vater betritt, da lässt er Edmund etwas verschwinden unter seinem Gewand und schon voll Misstrauen sagt Gloster, was ist das, Edmund? Was hast du dir versteckt? Nichts, sagt er, ich habe es doch gesehen. Es ist wirklich nichts, Vater, es ist nicht von Bedeutung. Du würdest es missverstehen, sagt Edmund. Was? Und das ist ja schon sehr, 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 sehr misstrauisch. Was würde ich missverstehen, sagt Lear. Dass dieser, rückt er langsam heraus, der Edmund, diesen Brief, du sollst ihn nicht lesen, du würdest ihn missverstehen, es würde dich nur kränken, es würde dir wehtun und ohne jeden Grund, zeig mir diesen Brief, er nimmt ihm den Brief weg. Von wem ist dieser Brief? Und Edmund wagt nun nicht mehr zu lügen, er sagt, er ist von Edgar, seinem Bruder, an mich. Und Gloster hat den Brief schon in der Hand und er liest, lieber Edmund, während unser Vater dem alten König wie ein Fuchsfell zu Füßen liegt und so weiter und so weiter. Es wird höchste Zeit, dass die Alten den Jungen Platz machen und so weiter und so fort. Und wenn sie nicht freiwillig abdanken, dann muss man nachhelfen. Ich hoffe auf deine Unterstützung, dein Bruder Edgar. Und Edmund, der stammelt, sagt, Vater, ich habe dir gesagt, du verstehst es vollkommen, du wirst es falsch verstehen. Das ist ganz anders, wie Edgar das meint. Der hat so eine unbeholfene Art zu schreiben und du weißt, er ist ja so grobklotzig, ich weiß das gar nicht. Sagt Gloster, er ist fassungslos, er hat doch einen etwas derben Charakter, sagt der Edmund. Das weiß ich nicht, sagt Gloster. Und der Edmund, der spricht für seinen Bruder und sagt, schau, man schreibt sowas hin in einer Erregung und dann ist es fixiert für ewige Zeiten und starrt einen an. Schon wenn er selber ein paar Minuten später gelesen hätte, hätte er ganz anders und er redet da und sagt, bitte Vater, gib ihm eine Chance, bitte, auch wenn du jetzt kommst von Lear und ich habe erfahren, was passiert ist, du nicht deinen ganzen Zorn auf deinen Sohn Edgar wälzen und gib ihm eine Chance. Wie soll ich ihm eine Chance geben? Ich sehe, was hier geschrieben steht, sagt Gloster und Edgar sagt, ich mache einen Vorschlag. Edmund sagt, das ist so beim Shakespeare diese Eigenart, wenn man den Sommernachtstraum nacherzählt, mit höchster Konzentration gelingt es einem kaum, die Hermia und die Helena und alle, die auseinanderzuhalten. Also der Edmund spricht hier. Und er sagt, gib dem Edgar noch eine Chance und wie soll das aussehen, fragt der Gloster. Und der Edmund sagt also, hör zu, ich werde mit meinem Bruder sprechen, ich werde ihn zur Rede stellen. Und du sollst zuhören, versteck dich hinter einer Säule und ich werde mit ihm so reden, dass du das alles hörst und dann wirst du sagen, wirst du hören, was er sagt und was er sagt, wird anders sein, als was er geschrieben hat und du wirst zufrieden sein und wirst sehen, dass es nur ungeschickt war. Der Gloster glaubt es nicht, aber er ist gerührt von dieser naiven Seele des Edmund. Du glaubst nur an das Gute in der Welt. Aber das rührt ihn. Wir fragen uns natürlich, glaubt dieser Edmund an das Gute in der Welt? Ist er so ein naiver Charakter? In erster Linie ist er sehr klug. Und er ist alles andere als naiv. Und ein guter Charakter, glaube ich schwerlich, dass man ihn nennen kann. Ich glaube, dass er einer der raffiniertesten Bösewichte ist, die der Shakespeare erschaffen hat. Er weiß in erster Linie über seine Stärken Bescheid. Selbsterkenntnis ist im Gegensatz zu Lear für ihn nicht Erkenntnis der Schwäche, sondern Erkenntnis der Stärke. Er weiß, er sieht ungeheuer gut aus. Er hat Charme und die Menschen, die kann er bezirzen mit seinem Charme, mit seinem guten Aussehen und mit seiner eloquenten Art und Weise. Er wirkt auf Frauen. Das hat er sehr deutlich, merkt er das, wenn er mit Gonorill, der Tochter des Lear, oder wenn er mit Regan zusammen ist. Beide sind sie verliebt in ihn. Beide haben es gern, wenn er sie besucht, wenn ihre Gatten nicht zu Hause sind. Und er besucht sie beide. Zweitens ist Edmund ungeheuer intelligent. Und er fühlt sich intelligenter als alle anderen, weit intelligenter als seinem Bruder, aber er weiß, es nützt ihm alles nichts. Weder sein gutes Aussehen noch seine Intelligenz, weder sein Charme nützen ihm irgendetwas, denn er ist ein Bastard. Er wird nie, jedenfalls nicht solange Edgar da ist, seinen Vater beerben können als Graf von Gloucester. Das wird er nicht können. Nun, sie haben das also ausgemacht. Edmund trifft sich mit dem Edgar. Hinter einer Säule steht Gloucester und hört zu. Der Edmund hat es sehr genau berechnet. Also den Abstand. Wenn sie laut sprechen, versteht Gloucester jedes Wort. Wenn sie leise miteinander sprechen, dann hört er zwar, aber er wird es nicht verstehen. Und der Edmund sagt laut und deutlich: Edgar, ich habe diesen Brief von dir bekommen. Was du darinnen schreibst, ist empörend. Du schreibst darin, die Alten müssen abdanken und sonst müssen wir nachhelfen. Natürlich hat Edgar diesen Brief nicht geschrieben. Edmund hat ihn geschrieben und Edgar ist empört. Von was redest du überhaupt? Von was? Ich habe gesagt, die müssen abdanken. Ich habe das gesagt. Du hast gesagt, wir sollen die Alten töten. Ich habe das gesagt. Und die Frage wird im bangen Herzen des Gloucester, da biegt sich das Fragezeichen auf und streckt sich zu einem Rufzeichen und all seine Befürchtungen scheinen erfüllt zu sein. Und da nun flüstert der Edmund mit dem Edgar und sagt, du musst anders reagieren, unser Vater hört uns zu. Diesen Vorwurf kannst du nicht so ohne weiteres auf dir sitzen lassen. Was soll ich denn tun, sagt Edgar. Also wenn du sowas zu mir sagen würdest, wenn ich das hören würde von dir, dann würde ich das Schwert ziehen und würde auf dich losgehen. Ja, was soll ich denn tun? Zieh dein Schwert und geh auf mich los, sagt der Edgar, so leise, dass der Vater nicht hören kann. Der Edmund und der Edgar tut das. Und was sieht der Gloucester? Der Gloucester sieht, der Edgar, der hat alle Sinne verlassen. Der geht nun sogar auf seinen eigenen Bruder los mit dem Schwert. Und da fällt ein Urteil und sagt, ich will dich nicht mehr sehen. Gleich wieder Lear. Er ist ja das Abbild, die Karikatur des Lear. Und sagt, verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Du bist mein Sohn, nicht mehr Edgar. Edgar ist vogelfrei. Jeder, der den Edgar trifft, der kann ihn erschlagen. Der soll ihn erschlagen. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich habe nur noch einen Sohn und das ist Edmund. Und er vertreibt, so wie Lear die Cordelia vertrieben hat, vertreibt er Edgar. Nun muss nur noch der Alte fallen, denkt sich Edmund. Dann bin ich an meinem Ziel. Und wir werden noch erfahren, dass dieses Ziel, nämlich Nachfolger seines Vaters Gloucester zu werden, ihm nicht genügen wird allein. Lear in der Zwischenzeit hat sein Reich aufgeteilt auf seine beiden Töchter, Regan und Gonorill. Und ein halbes Jahr ist er bei Regan, ein halbes Jahr bei Gonorill und nun ist er bei Regan. Er beansprucht eine würdige Unterkunft, eine würdige Behandlung und ein kleines Heer von 100 Mann zu Repräsentationszwecken. Es geht ihm nicht gut. Es geht ihm gar nicht gut. Er wird missachtet, er wird ignoriert. Sogar vor den Angestellten seiner Tochter wird er belächelt. Wenn er sich etwas wünscht, dann lassen sie sich Zeit. Wenn er reklamieren will bei seiner Tochter, dann empfängt sie ihn nicht. Es geht ihm gar nicht gut. Und wäre dann nicht sein Narr, der ab und zu Späße macht, über die er lachen kann, und wäre nicht ein fremder Mann, der sich zu ihnen gesellt hat, dann wäre er wohl längst in tiefe Depression versunken. Dieser fremde Mann, der seines Tages erschienen und hat zu Lear gesagt, als du noch König warst, hast du mir geholfen. Jetzt, da du nicht mehr König bist, möchte ich dir helfen. Und wie soll diese Hilfe aussehen, diese Hilfe, sagt König Lear. So zum Beispiel, sagt dieser Fremde und stellt dem Verwalter von Regan ein Bein, dass er hinfällt und hält ihm das Schwert an die Kehle und sagt, wenn du noch einmal so abfällig über meinen Herrn sprichst, dann schneide ich dir den Kopf ab. So wird meine Hilfe sein. Es hat dem Lear gefallen. Wer ist dieser Fremde? Wir ahnen es schon, es ist Kent, der sich verkleidet hat und der seinem König zur Seite stehen will und der immer Meldung macht nach Frankreich. Nach Frankreich Meldung macht zu Cordelia und ihr erzählt, wie ihr Vater behandelt wird von Regan. Und Cordelia ist empört darüber. Sie überredet ihren Mann, den Herzog von Frankreich, dass er ein Heer zusammenstellen soll. Ich will nach England ziehen. Und er sagt, lass uns doch das von verschiedener Seite sehen. Und sie sagt, ich will das nicht von einer anderen Seite sehen. Sie ist wie ihr Vater. Und er kann sie nicht überreden. Sie will ihren Vater da rausholen. Und der Kent, der ist eben bei seinem König und ist ihm treu. Und eines Tages kommt Regan und sagt zu ihrem Vater, du, das geht nicht so weiter. Was geht nicht so weiter? Deine Leute, die führen sich hier auf. Mein Hof ist kein Bordell, sagt sie. Wie führen sich meine Leute auf? Sie kragölen, sie saufen, sie kotzen in den Brunnen, sie führen sich auf. Das geht nicht. Und er sagt, das ist nicht wahr. Ich habe die besten Männer und es ist auch nicht wahr. Und sie sagt, warum brauchst du eigentlich ein Heer von 50 Leuten? Wozu? Du hast doch alles hier, was es gibt. Wozu 50 Leute? Weil ich König bin, sagt er. Du warst König, sagt sie. Wir beschützen dich doch, du hast doch alles. 100 Leute hast du, 50 würden doch genügen. Und er sagt, nein, das will ich nicht. Und wieder kommt diese Wut in ihn und sagt, dann gehe ich, dann will ich bei dir nicht bleiben. Ich habe noch eine andere Tochter, die nimmt mich auf. Mit beiden Armen, dann geh, sagt Regan, dann geh, bitte, das Tor ist offen, marschiere ab. Und er macht sich auf den Weg, er will gehen. Und der Narr sagt zu ihm, schau mich an, Lear. Was siehst du? Und der König sagt, einen Narren sehe ich. Ach so? Du siehst auch einen Narren? Wie viele Narren gibt's denn hier? Ja, einen, sagt Lear, dich. Aha, seltsam, sagt der Narr. Ich sehe nämlich auch einen Narr. Du meinst, sagte Lear, dass ich mich von dir nicht unterscheide? Und der Narr sagt, du kannst ja auch eine Schlange nicht von einer Rose unterscheiden. Manchmal sind die Späße des Narren sehr, sehr bitter, aber der König weiß, was er meint und er muss ihm Recht geben. Jetzt wird alles anders, denkt er sich. Jetzt wird alles anders. Ich gehe zu Cordelia, sie wird mich zu Goneril und sie wird mich mit beiden Armen, mit offenen Armen empfangen und dort werde ich leben, wie es sich gebührt für den ehemaligen König. Regan, als ihr Vater gegangen ist, dann wird sie unruhig. Sie denkt, vielleicht habe ich einen Fehler begangen. Nicht, weil sie den Vater so mies behandelt hat. Moralische Bedenken hat sie keine, überhaupt nicht. Aber sie denkt sich, vielleicht tut er sich zusammen mit Goneril. Der hübsche Edmund, der war auch schon länger nicht mehr da. Und sie hat mitbekommen, dass der hübsche Edmund öfter bei Goneril ist. Das presst ihr das Herz zusammen. Sie ist eifersüchtig und sie denkt sich, vielleicht tun die drei sich zusammen gegen mich. Da will sie vorbeugen und sie macht sich auch auf den Weg. Was wird er der Goneril erzählen, der Vater? Denkt sie sich. Und ihr Mann, Alba sagt, was wird er ihr wohl erzählen? Er wird dir erzählen, wie du sie behandelt hast, wie du ihn behandelt hast. Ach, du machst dich lächerlich, sagt sie und wischt seine Worte beiseite. Er weiß inzwischen längst wohl, was für eine Frau er hat. Und was tut er dagegen? Nichts. Warum nicht? Wegen Schwäche auf allen Gebieten. Sie macht sich auf den Weg hinter dem König her, hinter dem Lier her, zu Gonorill. Gonorill empfängt den König überhaupt nicht mit offenen Armen. Was willst du, sagt sie. Deine Zeit ist noch nicht da, du bist zu früh. Das halbe Jahr ist noch nicht um, was soll ich mit dir anfangen? Das erschreckt ihn, das entsetzt ihn, den Lier. Sagt er aber, du bist doch meine Tochter, ich habe euch alles gegeben, ich kann nicht bei ihr bleiben, sie behandelt mich wie den letzten Dreck. Wie behandelt sie dich? Deine Leute führen sich wahrscheinlich auf. Was ist denn, warum hast du 100 Leute bei dir? Weil ich ein König bin, sagt er. Da kommt auch schon Regan an und die Gonorill fragt, was war? Wie hat er sich aufgeführt? Was ist passiert? Wie redet ihr über mich? Er ist empört. Er will seine 100 Leute behalten. Ich habe ihm vorgeschlagen, 50 genügen. Gonorill sagt, wieso denn 50? 25 würden doch auch genügen. Und Regan sagt, ja, warum überhaupt jemanden? Du musst dich doch nicht verteidigen gegen irgendjemanden. Du hast doch alles, bekommst alles von uns, kannst da sitzen, den ganzen Tag gerade ausschauen und Frösche quaken hören. Was brauchst du ein Heer? Du brauchst gar nichts. Wenn der ärmste Bettler besitzt, irgendetwas im Überfluss, sagt Lia. Wenn du dem Menschen nur gibst, was er braucht, dann ist sein Leben nicht mehr als das eines Tieres. Tja, dann, sagt Gonorill. Tja, dann, sagt Regan. Und sie grinsen, und was heißt dieses Tja, dann? Das heißt, dann geh doch. Geh doch hinaus, wohin du willst. Wenn's dir bei uns nicht gefällt, dann geh doch. Ein Gewitter ist aufgezogen, ein Sturm, ein ungeheures Unwetter ist draußen. Sie denken sich, da kann niemand draußen sein. Sogar den Hund des schlimmsten Feindes würde man aufnehmen in so einem Unwetter. Geh doch. Tja, dann. Aber der Lier, der will nicht bleiben. Und er sagt, dann gehe ich. Dann gehe ich hinaus. Es ist die wilde Natur ist mir lieber, als bei euch zu bleiben. Und es zerpresst ihm das Herz. Und er geht in Begleitung des fremden Mannes, kennt, und des Narren. Und als er draußen ist, der Wind bläht seinen Mantel und seine weißen Haare, sagt Gonorill, schließt die Tür. Und wenn er anklopft, dann macht nicht auf. Nur wenn ein anderer anklopft, dann macht auf. Wenn wer anklopft, fragt Regan. Ein anderer, sagt Gonorill. Wer? Sie meint den Edmund. Oh, Regans Herz ist schwer. Und tatsächlich, in der Nacht klopft es an die Tür und Edmund steht draußen. Er kommt herein aus dem Sturm. Schlechte Nachricht, sagt er. Ganz schlechte Nachricht, habe ich zum Überbringen. So schlechte Nachricht, dass ich den Sturm nicht gescheut habe, hierher zu kommen. Was für eine Nachricht. Cordelia, sagt er. Das Heer von Frankreich. Es ist in England gelandet. Sie wollen Krieg führen. Warum denn? Warum denn, fragt Cornwall, der böse Cornwall, Gonorills Mann. Na, vielleicht, weil Cordelia erfahren hat, wie ihr mit ihrem Vater umgeht. Wie gehen wir mit ihm um? Mir soll's recht sein, sagt Edmund. Und wer hat uns verraten? Fragt Cornwall. Sieht den Edmund an. Der Edmund, sehr aufmerksam, ein Genie im Wahrnehmen seiner Gelegenheiten. Er senkt den Blick, das macht ihn verdächtig. Der Cornwall packt ihn schon, hast du das verraten? Gonorill sagt, lass mich mit ihm sprechen. Regan sagt, lass mich mit ihm sprechen. Und der Edmund scheint in großer Verlegenheit zu sein. Er druckst herum, Weißt du, wer ihn verraten hat? Wer uns verraten hat, fragt Gonorill. Weißt du es, fragt Regen, und er drückt herum und sagt, ich bin in einem großen Zwiespalt. Wie sieht dieser Zwiespalt aus? Einerseits sagt er, die Liebe zu meinem Vaterland. Andererseits die Liebe zu meinem Vater. Und schließlich sagt er, die Liebe zum Vaterland habe in ihm gesiegt. Sein Vater, Gloster, habe sie verraten. Cornwall gibt noch Befehl während des Sturmes. Sofort den Gloster herholen, der soll uns Rede und Antwort stehen. Der Gloster, aus dem Schlaf gerissen, wird hergebracht und wird verhört. Und der weiß gar nicht, worum es geht. Sagt er, was werft ihr mir vor? An wen soll ich was verraten haben? Da stellt sich der Cornwall direkt vor ihn hin. Und das ist nun eine schrecklichsten Szenen, in der an schrecklichen Szenen, nicht armen Szenarien von Shakespeare. Und er reißt dem Gloster die Augen aus dem Gesicht, wirft sie auf den Boden und tritt darauf, so werden bei uns Verräter behandelt, sagt er. Reißt das Tor auf, gibt ihm einen Tritt und sagt, nun kannst du den Weg zu deinen Verbündeten riechen, und schickt ihn hinaus in das Unwetter, da ein Diener, der kann das nicht mit ansehen. Er zückt das Schwert und sticht das Schwert dem Cornwall in die Brust. Alles entsetzlich, alles ganz furchtbar, unausdenklich und ein Grauen. Regan sieht das anders, die denkt sich, jetzt ist Gonorill im Vorteil. Jetzt hat sie keinen Mann mehr. Egmund gegenüber im Vorteil. Sie wendet sich an Edmund und sagt, Edmund, ich möchte, dass du unser Heer gegen Frankreich anführst. Und Gonorill schließt sich an und sagt, ja, führ du unser Heer gegen Frankreich an. Einen solchen Sturm, so ein Unwetter hat England noch nie erlebt. Kent weiß, wenn sie nicht bald eine Unterkunft finden, er, Lear und der Narr, dann werden sie diese Nacht nicht überleben können. Und sie finden tatsächlich einen Unterschlupf, irgendwo eine Hütte. Dort wohnt aber schon jemand. Ein Tom. Verrückte werden Tom genannt. Ein verschmiertes, mit Ruß verschmiertes Gesicht hat er. Verrückte Gebärden macht er. Der Lear geht auf ihn zu und sagt, was ist mit dir? Hast du auch Töchter? Und nun sind sie in dieser Hütte. Der Kent macht sich auf den Weg. Er will sich durch das Unwetter schlagen zum französischen Heer und will Hilfe holen. Nun sind sie in dieser Hütte. Drei Verrückte, drei Narren. Ein Narr, der vom Berufswegen Narr ist. Der Narr. Ein Narr, der Narr ist, weil er sich versteckt. Dieser Tom nämlich ist niemand anders als Edgar, der Vogelfreie. Sein Vater, Gloster, hat gesagt, jeder soll ihn erschlagen, wenn er ihn findet. Und um nicht erschlagen zu werden, hat er aus sich einen Verrückten gemacht, hat sein Gesicht mit Ruß angeschmiert, ein Tom. Und dann Lear, der an der Klippe steht, zum Wahnsinn, weil er sonst den Schmerz in seiner Brust nicht aushält. Warum springt er nicht? Warum springt er nicht in den Wahnsinn? Vielleicht, weil er das erste Mal den Mann sieht, der sein Narr ist, der vielleicht eine Familie hat, was weiß er, der den Verrückten spielt, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil er vielleicht in Edgar tatsächlich den Edgar erkennt, derjenige, der sich verrückt stellen muss, um zum Überleben. Diese drei Narren in der Nacht, eines der berührendsten Szenen der Weltliteratur, glaube ich. Am Morgen kommt Kent mit dem französischen Heer und führt den König und den Narren. Den Narren verlieren wir an dieser Stelle. Führt den König zu Cordelia und es kommt zu einer Versöhnungsszene. Der König kniet sich vor seine Tochter nieder und seine Tochter umarmt ihn. Ein kleines, großes Glück. Klein, weil es so von kurzer Dauer ist. Und der Edgar, der Tom, ist allein in der Hütte. Der Sturm hat sich gelegt und nun geht er hinaus, und wo er so durch die Heide durchgeht, da sieht er eine Gestalt wanken. Und als er näher kommt, sieht er die blutigen Augenringe. Und er erkennt seinen Vater Gloster, dem die Augen aus dem Gesicht gerissen wurden. Und er verstellt seine Stimme und nimmt ihn und sagt: Alter, was tust du hier? Was tust du hier so allein auf der Wiese? Und der Gloster sagt: Ich suche die Klippen von Dover. Und was willst du da? Ich will nur einen Schritt machen, sagt er. Aha. Möchtest du mich führen zu den Klippen von Dover? Sagt Gloster zu dem vermeintlich Fremden. Und er sagt: Ja, das tue ich gern, Alter. Du bist blind und ich führe dich. Und er nimmt seinen Arm und er führt ihn. Aber er führt ihn nicht zu den Klippen von Dover. Er führt ihn im Kreis. Er führt ihn im Kreis, und der Alte, der Gloster, sagt: Sind wir jetzt nicht bald bei den Klippen von Dover? Und er sagt: Doch. Ja, aber dann müsste es doch schon längst aufwärts gehen. Ja, merkst du denn nicht, dass es aufwärts geht? Sagt Edgar: Nein. Ja, pass genau auf, ein Schritt vor den anderen. Hast du nicht das Gefühl, dass es aufwärts geht? Doch, sagt der Gloster, wenn du das sagst, habe ich das Gefühl, es geht aufwärts. Aber man müsste doch die Möwen hören. Ja, hörst du die Möwen denn nicht? Sagt Edgar: Nein, ich höre sie nicht. Hör genau zu. Jetzt hier, hier. Wenn du das sagst, ja. Sind die Möwen. Sind wir jetzt schon bald auf den Klippen von Dover? Jetzt sind wir auf den Klippen von Dover. Jetzt an dieser Stelle, an dieser Stelle. Dann geh zurück, sagt er. Ich will meinen Schritt machen. Und Edgar geht zurück. Und Gloster, im Glauben, er steht an der Kante im Felsen von Dover, macht seinen großen Schritt, der in Wahrheit nur ein ungelenker Hupfer ist. Ins Ried, aber er glaubt, er fällt von den Klippen von Dover und er landet. Er denkt sich: Bin ich tot? Bin ich tot? Ist das so, wenn man tot ist? Und da kommt schon ein Fischer daher. Es ist wieder Edgar mit verstellter Stimme. Und er sagt: Sowas habe ich noch nie gesehen. Da fällt einer von der Klippe von Dover und es passiert ihm nichts. Aber in seinem großen Schmerz lässt er sich durch die verstellte Stimme nicht mehr täuschen, der Gloster, und er hört, wer hier mit ihm spricht, nämlich sein Sohn Edgar. Und sie umarmen sich, und Gloster, wie Lear, tut Abbitte, und dann bricht sein Herz und er stirbt. Und Frankreich, die Angreifer, Cordelia, ihr Mann, sie haben die Schlacht verloren. Das französische Heer ist aufgerieben worden, ist besiegt worden. Dieser Edmund ist wahrhaftig ein intelligenter, ein kluger Mann und ein guter Heerführer dazu. Und er hat Cordelia und Lear gefangen nehmen lassen und hat sie in den Kerker geworfen. Und weil er ja weiß, was für eine Strahlkraft dieser Lear noch hat, und die Cordelia, hat er gleich Mörder beauftragt, die beiden zu erdrosseln im Gefängnis. Und nun hat er nicht die Ambition mehr, Graf von Gloucester zu werden. Sein Vater ist tot. Edgar irgendwo verschollen, weiß niemand. Nun will er König werden. Ein Bastard auf dem Thron, warum nicht? Wenn er so schön ist wie ich, wenn er so klug ist wie ich. Der Zufall ist der Plan der Natur. Und dann bekommt er eine Nachricht. Gonorill ist tot. Sie ist ermordet worden. Von ihrer eigenen Schwester. Von Regan. Regan hat es nicht ertragen, in Konkurrenz mit ihrer Schwester um Edmund zu werben. Und sie hat ihrer Schwester Gift gegeben. Und ja, dann fällt mir die Wahl leichter, denkt Edmund, bleibt nur noch eine. Und dann kommt die nächste Nachricht. Es wird gemeldet, auch Reagan ist tot. Sie hat sich das Leben genommen. Und das versteht Edmund nicht. Selbstmord, warum das? Jetzt hätte sie mich ja gekriegt, warum? Jetzt hätte sie mich ja gekriegt, sie wäre ja Königin geworden. Ich wäre der König geworden, das hat sie sich da immer gewünscht, sie hätte mich gekriegt. Und dann überlegt er sich, nein, sagt er, mich kriegt niemand. Warum hat sie das getan? Und es dämmert ihm, sie hat es getan, weil sie mich geliebt hat. Und diese Erkenntnis ist für den Edmund so ungeheuerlich, dass er sagt, der Edmund ist also einer, der geliebt werden kann. Und diese Einsicht macht ihn schwach. Die ist so ungeheuerlich für ihn, die wirft sein Weltbild über den Haufen. Und da kommt Edgar. Und der Edgar, der wird alles lieber tun, als sich einem offenen Kampf zu stellen. Der hat nie große Ambitionen gehabt. Der wäre von sich aus beiseite getreten für seinen viel klügeren und schöneren Bruder Edmund. Aber nach allem, was geschehen ist, kommt er mit dem Schwert. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als mit seinem Bruder Edmund zu kämpfen. Und er denkt sich natürlich werde ich unterliegen in diesem Kampf. Er kennt die Schwäche des Edmund nicht. Und der Edmund sagt, schlag zu, und der Edgar tut's, und in seinem ersten Stoß fällt Edmund, und bevor er stirbt, der Bösewicht Edmund, sagt er noch, kommt Reue über ihn und sagt, geht in den Kerker und verhindert das Schlimmste. Ich habe Befehl gegeben, dass Lear und Cordelia erdrosselt werden von Mördern, und man läuft, aber zu spät. Cordelia ist tot. Lear konnte sich wehren, er hat den Mörder von Cordelia erschlagen, er kommt herein mit seiner toten Tochter auf dem Arm. Zuerst ist sein Geist gestorben, dann seine Seele mit der Liebe, und nun stirbt auch sein Körper, das ist zu viel für ihn. Er sinkt nieder, er ist tot. Und nun sind übrig der treue Kent, Alba, und Edgar. Kent soll König werden. Nein, sagt er, ich war immer der Diener meines Herrn. Und ich werde über den Tod hinaus Diener meines Herrn, Diener des Lear bleiben. Alba sagt, nein, ich bin nicht in der Lage, die Welt so zu sehen, wie sie ist. Bleibt Edgar, der Schwache, und er wird König wider Willen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.